Und ich verfolge ja quasi die Entwicklung im Rettungsdienst jetzt seit 22 Jahren. Und ich kann sagen, so viel wie in den letzten 10 Jahren hat sich noch nie getan im Rettungsdienst. Also da ist gerade ein Riesenumbruch, ja genau.
Mir geht es halt darum, dass man mal der Öffentlichkeit in so einer Form von diesem Podcast jemanden vorstellen kann, der das mit Leib und Seele macht und dass das ein wahnsinnig schöner Beruf ist.
Land auf, Land ab. Der Niederösterreich-Podcast mit Helga Krismer und Georg Ecker.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Land auf, Land ab und, keine Überraschung, wieder zum Thema Gesundheitswesen in Niederösterreich. Und rund um die Notarztstützpunkte der Versorgung in den Regionen schwirrt immer wieder der Begriff Acute Community Nurses herum. Ist ein englischer Begriff und genau deshalb haben wir uns heute genauso jemanden, der ein ACN ist, eingeladen. Christoph Ascher, herzlich willkommen, dass du bei uns bist.
Danke, lieber Helga, für die Einladung. Es freut mich sehr, du hast es eh schon gesagt. Ascher, Christoph, mein Name, Acute Community Nurse seit 3 Jahren. Schön, dass ich hier sein darf.
Echt super, dass du die Zeit nimmst, denn wir möchten jetzt heute einmal in dem Gespräch die Menschen mitnehmen, was es da so an neuen Berufsfeldern gibt im Bereich Gesundheitswesen. Also daher jetzt die allerwichtigste Frage, was ist ein Acute Community Nurse?
Also ein Acute Community Nurse ist eine Kombination aus zwei Berufen. Jetzt in meinem Fall, ich bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger mit der Sonderausbildung zum Intensivpfleger, also eine 4-jährige Ausbildung und zusätzlich noch Notfallsanitäter mit der höchsten Kompetenzstufe der Notfallkompetenz zur Intubation. Genau, das sind diese beiden Berufe, die sich da vereinen.
Das heißt, du darfst was alles machen, beziehungsweise was darfst du nicht machen?
Jetzt im Rahmen des Sanitätergesetzes, jetzt im Worst-Case-Szenario, also bei einem Atemkreislaufstillstand, also bei einer Wiederbelebung, Notfallmedikamente verabreichen bis hin zur Atemwegssicherung über einen endotrachealen Tubus, genau. Und das führen wir aus, um sozusagen das Eintreffen des Notarztes so gut wie möglich für den Patienten auch ERC-Guideline-konform überbrücken zu können, genau, ja. Schon sehr advanced Medical Life Support, so nennt man das auch.
Ja, die Menschen sind da einfacher gestrickt, die verstehen da diese Guidelines und so nicht. Das heißt, du darfst natürlich gewisse Dinge nicht machen. Du wartest dann oder bis er zum Abtransportieren ist im Notfall oder du darfst mehr machen natürlich als der höchste Notfallsanitäter. Also der jetzt noch einen Venenzugang machen darf, darfst du dann mehr machen.
Also genau, das ist dann quasi modulartig aufgebaut, die Sanitäterausbildung. Und da ist quasi die zweite Stufe der venöse Zugang. Und über diesen venösen Zugang, das ist ja jetzt nicht nur, dass der Sanitäter einen venösen Zugang legt, sondern der appliziert ja darüber auch Medikamente. Das quasi, da gibt es jetzt auch schon Sanitäter draußen auf den RTWCs, die das durchaus machen. Es gibt aber auch Sanitäter mit der höchsten Kompetenzstufe dieser Intubation. Ja, das ist jetzt nicht nur, dass es da sozusagen die ACN dazu benötigt, die gibt es jetzt auch schon an den RTWC-Stützpunkten, genau. Mhm. Also jetzt in diesem speziellen Setting darf ich als ACN jetzt nicht unbedingt mehr wie der höchst ausgebildete Notfallsanitäter.
Ah, genau. Okay. Ja,
da unterscheidet mich jetzt nichts.
Ja. Okay. 2020 sind die in Niederösterreich das erste Mal sozusagen hat es einen Stützpunkt gegeben in Bruck an der Leitha. Und du bist jetzt dabei, hast gesagt, seit 3 Jahren.
Seit 3 Jahren, genau, richtig. Ja.
Und das bist gekommen über, du warst zuerst Diplompfleger.
Genau.
Darf ich fragen, wo?
Ja. Also jetzt ist das ein längerer Weg, genau. Ich habe die Schule für die Gesundheits- und Krankenpflege in Krems noch gemacht. Ja.
Ah,
habe dann ein Jahr in einem Pflegeheim gearbeitet, war dann 2,5 Jahre auf einer Unfall- und Notfallambulanz, auch am Universitätsklinikum Krems und die restlichen 10 Jahre immer auf einer kardiologischen Intensivstation. Ja. Und habe dann dieses Projekt natürlich verfolgt, weil ich ja parallel dazu ehrenamtlich im Rettungsdienst auch tätig bin seit 22 Jahren. Und da ist es natürlich, wenn so ein Projekt entsteht, ist das natürlich etwas, das sich herumspricht. Ja. Und habe das dann noch sozusagen das erste gereizt hat mich von Anfang an. Es hat mich auch stark interessiert. Haben aber dann auch gedacht, ich schaue mir das jetzt noch ein Jahr an, ja, wie sich das entwickelt und ob das etwas wirklich für mich sein könnte. Und dann nach einem Jahr war der Entschluss relativ klar für mich, dass ich das genau das Richtige für mich ist. Ja.
Und wie ist das Arbeitsumfeld jetzt so? Also wenn du sagst, du bist sowas, wie schaut das jetzt aus? Wo bist du eingebettet? Wie viel seid ihr? Wie schaut so ein Tag aus bei dir? Ja. Was passiert da? Oder wie ist die Rettungskette? Wann kommst du dazu?
Genau, also wir sind quasi eingebettet in der Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich. Dort ist auch mein Stützpunkt in Stockerau, ja, wo halt auch mein Einzugsgebiet eigentlich, kann man jetzt sagen, beinahe das gesamte Weinviertel ist. Ja. Jetzt muss man sagen, warum gerade bei der Rettungsleitstelle. Hat natürlich den Riesenvorteil, weil auch 1450 die telefonische Gesundheitshotline über diese Rettungsleitstelle läuft, wo auch diplomiertes Pflegepersonal sitzt. Mhm. Und da kann man perfekt herausfiltern, ja, ist das jetzt da schon am Telefon, ist das jetzt ein Notfall, wo man sofort einen Notarzt hinschicken muss, ist das jetzt ein Notfall, wo ein Rettungswagen reicht, oder ist es ein Graubereich, wo man vielleicht eine Akut-Community-Nurse hinschickt und die dann versucht, das Problem im besten Fall vor Ort zu lösen. Genau, ja. Und mein Tagesablauf beginnt um 7.30 Uhr, indem ich mein Fahrzeug kontrolliere und das Equipment checke. Ja, und dann auf meine Einsätze und Aufträge warte, ja, die nicht so wenig sind.
Das heißt, du bist quasi mit einem Auto alleine.
Alleine unterwegs, genau.
Dann wirst du angefordert und dann rückst du quasi aus.
Richtig, genau, ja.
Wenn du dann das denkst, was waren jetzt so was war das Erlebnis, was da noch ein bisschen in den Knochen liegt oder man würde sagen, eine große Herausforderung war?
Die große Herausforderung gibt es in vielerlei Hinsicht. Ich beschreibe mein Tätigkeitsfeld sehr gerne teile es auf in drei Säulen. Das eine ist einmal das rein Pflegerische, wo wir hingeschickt werden. Das würde jetzt betreffen sämtliche verstopfte Katheter, Ernährungssonden, Verbände, die durchnässt sind. Ja. Also das sind Situationen, die durchaus fordernd sein können, wenn sie diverse Verbände lösen, ja, dass man die dann vor Ort so hinbringt, dass das für die Patienten passt und dass die dann auch weiter gut versorgt sind. Die zweite Säule wäre dann die Primärversorgung, die vor allem am Wochenende, an Feiertagen und in der Urlaubszeit eigentlich einen großen Teil unserer Arbeit ausmacht. Also es ist gerade so an Randzeiten, wo der Hausarzt nicht unbedingt gut erreichbar ist für Leute. Das würde dann betreffen Halsschmerzen, Rückenschmerzen, sämtliche Unwohlfaktoren. Ich glaube, du hast zuletzt einen Gast gehabt, wo mir der Name jetzt gerade entfallen ist, der Herr Dr. Endler.
Was ist mit dem?
Der hat super erwähnt, dass früher quasi.
Also das gesagt, Wissen, also der Edelheim, der genau, gesagt hat, dass das Wissen in der Familie rund um was weiß ich immer macht einen Essigpatscher
genau,
oder
Sachen,
so.
Genau. Mhm, ja. Und da finde ich, dass das zu Hause, es gibt mannigfaltige Gründe, warum das nicht mehr zu Hause so vorhanden ist. Diese Rolle übernehmen in dem Fall wir. Ja. Also wir kommen dann dorthin, die Leute sind sich nicht sicher, ist das jetzt was für einen Arzt? Muss ich damit ins Spital? Mhm. Und da schreiten wir dann halt ein. Ja,
einmal
und
können, beruhigen, sondieren.
Genau, und in vielen Fällen ist es auch ein Einschätzen. Ja. Muss das gleich sofort in ein Spital? Können wir das vielleicht sogar lösen? Oder reicht es, wenn der Hausarzt das nächste Mal offen hat, dass man dorthin geht? Ja. Ja. Also so ein bisschen eine Einschätzung, die wir da übernehmen, für quasi die Betreuenden oder den Patienten selber.
Da war das Stichwort diese Eigenverantwortung, kann man erinnern, genau, ja, wo der Arzt gemeint hat, also man ruft schneller an, das hört man ja auch vom Notruf und auch vom Roten Kreuz haben wir das letztens beim Gespräch gehört, dass Menschen relativ rasch anrufen und das ist ganz unterschiedlich. Ja. Manche bleiben noch immer zu lange ruhig und
richtig,
melden sich nicht.
Genau.
Das sind dann die schwierigen Fälle, ja, und manche machen das so auf die Schnelle und rufen an und wollen das volle Programm. Und vieles richtig ist halt auch dem geschuldet, dass so viel Wissen verloren gegangen ist, ja.
Genau, das habe ich gemeint mit mannigfaltigen Gründen, warum dieses Wissen nicht mehr vorhanden ist, kann
ja,
ich jetzt nicht aufklären. Aber,
ja.
Und da werden halt wir hinzugerufen und übernehmen da quasi diese Vorstufe zum Arzt. Ja. Und in vielen Fällen oder in manchen Fällen ist das Spital oder da nicht der 100% richtige Anlaufpunkt für den Patienten selbst, ja, sondern da gibt es dann andere Möglichkeiten, entweder über den niedergelassenen Bereich oder wir können es so noch abfedern. Ja.
Da muss ich jetzt noch eine wichtige Frage stellen, weil ich neugierig bin. Wo bist du jetzt angestellt? Beim Notruf? Oder
Niederösterreich, genau. Bei Notruf Niederösterreich.
Direkt ja,
genau,
beim Notruf. Ja. Das heißt, ihr seid jetzt gut vernetzt. Wir haben aktuell 6, glaube ich.
6 Stützpunkte, genau, richtig.
Ja, ja. Ihr kennt euch alle. Das heißt, wie viele Personen seid ihr?
Am Stützpunkt sind wir jetzt 9. Insgesamt sind wir knapp über 40, auch 10.
Ihr seid genau so. Ja. Und jetzt geht es ja darum, dass wenn das quasi so kommen soll wie beschlossen und die Rettung versichert, das wird so kommen. Andere sagen, das ist nicht möglich. Ich weiß es nicht, ich bin nicht in der Landesregierung. Das heißt, wir haben dann viel, viel mehr von diesen Acute Community Nurses. Sollte sein, dann schon mit nächsten Jahr zumindest beginnend, wenn ja diese 11 Notarztstützpunkte geschlossen werden. Also ihr seid ja, da gibt es mehrere Punkte. Wenn diese 11 Notarztstützpunkte nicht mehr sind, dann ist ein Punkt davon eben, dass man quasi die Versorgung abdeckt über mehr Akut-Community-Nurses. Ein anderer Punkt der Flugrettung bis hin zu Menschen, die sich ausbilden lassen als sogenannte First Responder, die quasi, man könnte sagen, Gesundheitsfeuerwehr spielen, indem sie einen Rucksack mit dabei haben.
Das ist ein guter Begriff, ja, das passt ja da kurz. Ja.
Das ist sozusagen jetzt die Aufstellung. Das heißt, in Niederösterreich gibt es bald mehr von euch. Ja? Wenn man sich so umhört, wie soll ich sagen, kommen die wahrscheinlich alle von den diplomierten Pflegerinnen und Pflegern? Weil es wird selten wer Notfallsahne sein und dann in einem, was ist das, zweiten Bildungsweg die Pflege beginnen. Ja, das wird eher selten sein, oder?
Nein, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also das ist eine Errungenschaft, würde ich jetzt einmal sagen, vom Zivildienst, dass da auch hauptsächlich trifft den Männer der Zivildienst, dass man da nicht picken bleibt, genau, dass man die Ausbildung zum Sanitäter macht und so draufkommt, ah, das Gesundheitswesen ist eigentlich doch was Interessantes für mich und so dann die Ausbildung zum Diplom im zweiten Bildungsweg macht. Ungefähr genauso war es nämlich auch bei mir. Ja. Und gut, dass du die Notarztstützpunkte angesprochen hast, weil das wäre nämlich die dritte der drei Säulen gewesen, die ich jetzt gerade aussprechen will. Das ist der Rettungsdienst. Und da sind wir, da geht es mir um die Begrifflichkeit an Notarzt ersetzen. Das tun wir nicht. Ja. Das können wir auch nicht. Das wollen wir auch gar nicht. Ja. Es geht nur darum, die Zeit, bis der Notarzt eintrifft, ja, so optimal wie möglich zu überbrücken. Ja. Und dazu bilden wir die Leute jetzt so aus, wie wir sie ausbilden. Ja, in dem Umfang und in der Qualität. Genau, ja.
Ich meine, du bist jetzt nicht quasi hier für einen Notruf, aber mit denen muss ich jetzt einmal reden, weil alles die einen sagen zu mir, das geht ja nicht aus und die anderen sagen, es geht ja aus. Aber das ist jetzt nichts, was die sozusagen als einer, der das macht, das ist dein Beruf, du bist jetzt nicht quasi der Chef, aber mit denen muss ich jetzt noch einmal quasi echt ernsthaft reden, weil da gibt es große Unsicherheiten. Auch aufgrund der Debatte, die wir letzten Donnerstag im Landtag hatten, wo sie eigentlich diejenigen, die das umsetzen sollten, sagen, das geht sie nicht aus und die anderen sagen, macht sie es geht sie aus und ich kenne mich halt nicht mehr aus. Das ist derzeit der Stand.
Also vielleicht, ich bin ja seit 22 Jahren auch im Rettungsdienst tätig und ich verfolge ja quasi die Entwicklung im Rettungsdienst jetzt seit 22 Jahren live. Ja. Und ich kann sagen, so viel wie in den letzten 10 Jahren hat sich noch nie getan im Rettungsdienst. Also da ist gerade ein Riesenumbruch, ja genau, was die Qualifikationen, was die Ausbildung von den Sanitäterinnen und Sanitätern betrifft. Und ich würde sagen, ja, sie schaffen es in diesem Setting Rettungsdienst, also dass Sanitäterinnen und Sanitäter so ausgebildet werden, dass sie Notfallpatienten auf einem sehr, sehr hohen Level so lange versorgen können, bis sie der Notarzt quasi weiterversorgt, wenn er dann überhaupt noch benötigt wird. was dieses Themenfeld Primärversorgung und dieses Thema Pflege betrifft, ja, das, da würden wir sie überfordern, finde ich. Ja, weil da ist die Ausbildung, was das Bundesgesetz für Sanitäterinnen und Sanitäter gerade hergibt, viel zu wenig. Mhm. Und wenn man jetzt da sagt, als Rettungsdienst die Bürde Primärversorgung auch noch ihnen aufzuladen, das wäre dann meiner Meinung nach zu viel. Ja, dafür gibt es aber auch den diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger, sprich meine Berufsgruppe. Und das hat auch das Projekt, die Projektevaluierung gut gezeigt, dass wir genau in diesem Segment eigentlich den größten Erfolg eigentlich mit diesem Projekt am Patienten feiern können, ja, muss ich so sagen. Ja.
Also wenn ich das anschaue, ich habe den Eindruck, dass du hast eine große Freude in dem, was du tust.
Ja, habe ich wirklich sehr, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für meinen Berufsstand eigentlich, ja, weil das ist ja etwas, wonach sich der Beruf des diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonals seit Jahrzehnten sehnt. Ja, also wir suchen ja seit langem nach Anerkennung in der breiten Bevölkerungsmasse. Ja. Und dieses Projekt, ja, diese Akut Community Nurse, die zu den Patienten rausfährt und dort vieles bewirken kann, ja, sei es jetzt da eben diese Rolle, bevor sie zum Hausarzt gehen, quasi dieses klassische
Opfangen.
Ja, dieses klassische Opfangen mit dem, was wir auch an Ausbildung haben. Ja? Also quasi 4 Jahre Ausbildung, 10 Jahre auf einer Intensivstation. Diese ganze Erfahrung am Patienten bringen, auch einschätzen können, profitiert er jetzt davon, dass der in ein Spital kommt? Profitieren die Angehörigen vielleicht davon? Es gibt auch Situationen, wo Angehörige mit der Betreuungssituation zu Hause einfach überfordert sind. Ja? Mhm. Beide müssen arbeiten gehen, haben vielleicht Kinder, das ist alles. Wir leben in einer Zeit, die sehr, sehr vielschichtig geworden ist und sehr, sehr kurzfristig ist. Ja. Und manchmal muss man da auch Lösungen finden, dass man die Angehörigen da einmal rausnimmt, ja, dass die wieder Luft holen können. Ja. Und das ist etwas, wo ich jetzt den Eindruck habe, da kommt man als diplomiertes Pflegepersonal wohin und kann dort all seine Erfahrungen und all sein Wissen ausbreiten. Und die Menschen, wo wir dort sind, nehmen das auch sehr, sehr dankbar auf. Ja. Also ich glaube, wenn dieses Projekt nicht weiterlaufen würde, dann wäre es ein Verlust für Niederösterreich.
Also es ist halt das Gegenteil der Fall. Ja. Wir ja, wollen nicht ja, da irgendwas ja, in die Welt ja, setzen. Es ist ja genau. Also es ist ja vorgesehen, dass es ausgebaut wird. Ich kenne nicht den Vertrag. Es ist ja anscheinend auch schon quasi paktiert.
Ja, ich auch nicht. Ich kenne ihn auch nicht.
Das wird kommen, aber das werden wir jetzt dann alles anschauen. Aber mir geht es halt darum, dass man mal der Öffentlichkeit in so einer Form von diesem Podcast jemanden vorstellen kann, der das mit Leib und Seele macht und dass das ein wahnsinnig schöner Beruf ist. Ja. Wir haben ja die Diskussion bei den Notfallsanitätern, wo viele darauf warten, dass es ein Bundesgesetz gibt. Mhm. Weil es ja dort mit der Entwicklung in der Medizin, den Notwendigkeiten, ja darum geht, dass der Notfallsanitäter eigentlich auch ein total schöner Beruf ist. Also wir haben auch dort die Mischung zwischen Ehrenamt einerseits und noch mehr Beruf, den man da eigentlich auch anbieten sollte. Und was ich so schön finde und da totalen Respekt habe und auch Wertschätzung euch gegenüber, wie ihr seid echter Ladern beim Menschen. Also ihr müsst alleine entscheiden und müsst euch quasi auf euch selber verlassen können. Ja?
Das ist
eine Top-Leistung, weil ich doch Orte bis hin sogar, sie werden es nicht gerne hören, aber gerade auch Jungärztinnen und Ärzte habe ich oft so den Eindruck, man ist nicht sehr entscheidungsfreudig. Und dieses quasi sich auch trauen, eine Entscheidung zu treffen und nicht gleich Angst zu haben, da ist wieder und kommt ein Anwalt, sondern ich habe was gelernt, ich kenne mich aus und ich stehe zu meiner Entscheidung und habe da eine Haltung, dass ich mich nicht herumschwindel. Also echt ein Respekt, dass du und deine Kolleginnen und Kollegen das machen.
Ich muss das Kompliment jetzt aber an die Ärzteschaft ein bisschen zurückgeben. Es ist ja das große Glück, dass ich jetzt über 10 Jahre auf Intensivstation gearbeitet habe und dort echt von Profis auch gelernt habe. Ja, genau. Ja, das, man nimmt ja Sachen dann quasi auch mit und nimmt Sachen auf und deswegen kann man die dann in der Situation auch gut verwenden, weil ich es von Profis gelernt habe. Ja.
Aber wenn du schon so lange in dem Bereich tätig bist, würde ich jetzt im Gespräch noch gern was mitnehmen, wo mir die Erfahrung fehlt, wenn man über Österreich hinausschaut. Mhm. Kommt es irgendwo her oder ist es woanders in der Form verankert?
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir Niederösterreich erfunden hätten, sondern das kommt schon aus den nordischen Ländern. Also ich würde jetzt einmal sagen, gerade in Schweden ist das oder auch im angloamerikanischen Raum ist das sehr, sehr verbreitet. Da haben die Nurses auch wirklich einen ganz anderen Stellenwert, als sie den bei uns hatten. Ich glaube, das ändert sich jetzt auch ein bisschen. Und was das nähere Umfeld betrifft, ist dieses Projekt geht über unsere Grenzen hinaus. Ja. Also das weckt das Interesse auch von europäischen Nachbarstaaten und innerhalb von Österreich, auch in den anderen Bundesländern. Ja.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Genau, wo in Österreich gibt es noch so ein Modell?
In ähnlicher Weise würde ich jetzt sagen, ist das in Tirol so, wo dieses Akutpflegeprojekt auch gestartet ist, die sich aber auch von uns da quasi den Input geholt haben. Muss man fairerweise so sagen, Niederösterreich als Pilotprojekt jetzt mit dieser Akut-Community innerhalb von Österreich und auch außerhalb Österreichs, ja, in unseren Nachbarländern. Vor allem in Deutschland. Deutschland ist da sehr interessiert.
Ja, da habe ich mittlerweile vernommen, die sind nicht nur bei den Brücken und Straßen, sondern im Gesundheitswesen. Die träumen davon, dass sie so eine Digitalisierung auch im Bereich der Medizin, Gesundheit, des Gesundheitswesens haben. Ist eigentlich erschreckend, ja. Wir haben immer nach Deutschland geschaut schauen die zu uns in vielen Bereichen. Ja, können wir mal ein bisschen stolz sein.
Können wir stolz sein darauf, ja, genau. Ja.
Christoph, ich habe soweit jetzt Fragen gestellt, die mir wichtig waren, dass man versteht, welcher Beruf das ist, dass der wichtig ist und dass da mehr geben soll von euch. Jetzt ist noch das Letzte. Ist dir noch irgendwas wichtig, was du sagen möchtest?
Ja, mir ist wichtig, jetzt vielleicht an die Zuhörerinnen und Zuhörer zu sagen, bei all dieser Thematik um den Rettungsdienst und um die Notarztstützpunktschließungen, ich glaube, es kann sich jeder Niederösterreicher und jede Niederösterreicherin sicher sein, dass in einem akuten Notfall auf schnellstmöglichen Weg gute, adäquate Hilfe kommt, die auch qualitativ den Standard entspricht, dass sich niemand Sorgen machen braucht. Ja, genau, weil das, glaube ich, das ist etwas, was ich von draußen jetzt gerade mitnehme. Es ist eine große Unsicherheit da. Kommt noch ein Notarzt, kommt kein Notarzt. Ich glaube, wenn ich da die Sorge ein bisschen nehmen kann, dass quasi jeder Niederösterreicher und jede Niederösterreicherin im Notfall gut versorgt sein wird. Ja. In kurzer Zeit, ja.
Nein, ist wunderbar, wenn man hört, dass die im System arbeiten, an das Glauben.
Dran glauben, ja.
Das Glauben.
Nein, ich sehe
es
ja.
Es ist so wie immer und überall. Es, die einen sind so, die anderen nicht. Die anderen sind ängstlicher, die anderen gehen voran. Das ist halt so. Die Menschen sind da ganz unterschiedlich aufgestellt. Ja. Unsere Rolle hier ist auch, dass wir nicht alles mittragen, was gemacht wird, kritisch sind,
ja so, ja.
Aber niemanden quasi jetzt da richtig groß irritieren wollen. Das Ziel ist, dass wir in Niederösterreich eine ganz eine tolle Versorgung aufbauen für die nächste Zeit. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören oder auch Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge Land auf, Land ab. Danke.
Wenn du Fragen an uns hast oder über ein Thema mehr erfahren möchtest, dann schreib uns gerne ein E-Mail an landtag@gruine.at. Helga und mich findest du natürlich auch auf Facebook, Instagram und TikTok. Wir freuen uns, wenn du uns auf diesen Plattformen folgst, aber vor allem freuen wir uns, wenn du unseren Podcast positiv bewertest und abonnierst. Bis zum nächsten Mal bei Land auf, Land ab, der Niederösterreich-Podcast.